Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu unserem Abendmahlsgottesdienst. Ich freue mich, dass wir die Möglichkeit haben, im Februar uns mindestens einmal zu sehen. Ich war die letzten paar Wochen zu Hause gewesen und wir haben ein großes Projekt zu Hause, Baby Bonnef 2.0. Es geht uns gut, es ist alles okay. Ich bin sehr froh, dass ich eine sehr ruhige und entspannte Frau habe, die alles meistert. Gott sei Dank, Gott weiß, wie Menschen zusammengeführt werden. Wenn ich die Kinder auf die Welt bringen sollte und mich so um sie kümmern sollte, wie meine Frau das macht, ich weiß nicht, was daraus werden würde. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass meine Frau das macht. Und ich durfte sie 3 Wochen und ein paar Tage unterstützen, und das war wirklich eine sehr schöne Zeit, und die Zeit geht auch weiter. Ja. Es ist ganz, ganz spannend, wir haben das jetzt zum zweiten Mal durchgemacht. Wenn ein Kind geboren wird, dann ist eine ganz wichtige Frage, die geklärt werden soll von fast allen Leuten: Wem sieht das Kind ähnlich aus? Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und dann gibt es unterschiedliche Meinungen, ja, und manche sagen, ja, auf jeden Fall, das Kind sieht dem Papa ähnlich, ja, oder sagen, nein, Petko, dein Sohn, das ist so wie die Lena 2.0. Und als Eltern guckt man auf das Kind auch und sagt, naja, bin ich mir nicht so ganz sicher. Und dann kommen noch die Opas und die Omas, und die haben auch ihre eigene Meinung, weil sie erinnern sich an die Zeit, als die Eltern klein waren und sagen, ja, der hat so ausgeschaut wie Lena, oder ah, doch, der schaut so aus wie du, hat deine Ohren und so weiter, und sagt, ja, Hauptsache, er hat den Charakter der Mutter, habe ich immer gesagt. Es ist ganz spannend, ja, diese Frage, wem sieht ein Kind ähnlich aus? Und heute werdet ihr eure Bibeln brauchen. Ich möchte einige Texte mit euch lesen aus dem ersten Johannesbrief und auch ein paar andere Texte aus dem Alten und Neuen Testament. Deswegen ist gut, wenn ihr eine Bibel dabei habt, weil es nicht nur ein Text, über den wir heute sprechen werden, sondern mehrere Texte, die wir heute brauchen, um die Gedanken ein bisschen zusammenzufassen. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 1, wird eine ganz wichtige Frage geklärt. Nämlich die Frage, wem sehen die Kinder Gottes ähnlich aus? Ja, diese Frage wird auf jeden Fall auf eine eindeutige Art und Weise geklärt. Und im 1. Johannes Kapitel 1, genau, ab Vers 2, lesen wir Folgendes. Dieses Leben hat sich uns gezeigt, wir haben es gesehen und können es bezeugen, deshalb verkünden wir die Botschaft vom ewigen Leben. Es ist von Gott, dem Vater, gekommen, und er hat es uns gezeigt. Was wir nun selbst gesehen und gehört haben, das geben wir euch weiter, damit ihr mit uns im Glauben verbunden seid. Gemeinsam gehören wir zu Gott, dem Vater, und zu seinem Sohn Jesus Christus. Wir schreiben euch das, damit wir uns vom ganzen Herzen freuen können. Johannes klärt eine ganz wichtige Familienfrage im ersten Johannesbrief. Zu wem gehören wir? Und diese Frage nach der Zugehörigkeit ist eine Frage, die jedes Kind von Anfang an intuitiv in sich spürt. Das ist meine Mama, das ist mein Papa, und der Rest, ja, der Rest ist die große weite Welt, aber das ist die Mama. Und das ist Papa. Das ist ganz wichtig. Das braucht man den Kindern nicht beibringen. Sie lernen es fast automatisch. Die haben manchmal Schwierigkeiten, den Namen von Papa und Mama richtig auszusprechen. Das schon. Aber wer der Papa und wer die Mama ist, das ist klar. Und Johannes Ich weiß nicht, ob er die gleiche Logik hier folgt, aber er sagt etwas ganz Wichtiges hier. Wir gehören zu Gott. Und er könnte sagen, wir gehören zum Gott der Allmächtigen. Oder wir gehören zum Gott, der vor tausenden Jahren existiert hat und weitere tausend Jahre existieren wird. Nein, er sagt, wir gehören zum Gott, zu Gott, dem Vater. Und gehören nicht nur zu dem Vater, wir gehören auch zu seinem Sohn, Jesus Christus. Mit anderen Worten, die Frage nach der Zugehörigkeit wird am Anfang seines Briefes geklärt. Liebe Freunde aus der Gemeinde Ephesus, vermutlich schreibt Johannes an seine Gemeinde in Ephesus, er war dort gegen Ende seines Lebens der Gemeindeleiter, eine große Gemeinde in Ephesus. Ich möchte euch einiges mitgeben am Anfang meines Briefes, nämlich die Klarheit, zu wem ihr gehört. Ihr gehört nicht zu einem theologischen Konzept, ihr gehört nicht nur zu einer Gemeinde, von Ansammlung von Menschen, die ihr mögt oder weniger mögt, sondern eure Zugehörigkeit beginnt mit einem Vater und auch mit seinem Sohn. Fast wie bei einem Kind. Da ist der Vater und in unserem Fall ist die Mutter. Im geistlichen Sinne haben wir eine doppelte Basis, auf der wir stehen. Hier ist Gott als unser Vater und da ist der Sohn Jesus Christus. Und dann kommt die Frage, wem sieht ein Kind ähnlich aus? Sieht er dem Vater oder der Mutter ähnlich aus? Wichtig ist es, dass er weiß, zu welcher Familie er gehört. Und im Prinzip, Johannes erklärt in seinem ersten Brief, was es bedeutet, was es heißt, zu dieser Familie Christi zu gehören. Was bedeutet es, Jesus Christus als Sohn zu haben, als der ewige Sohn Gottes und was bedeutet, dass wir zu diesem Vater Gott gehören? Wir haben praktisch eine klare Bestandsaufnahme erstmal. Und dann, wie in jeder Familie es ist, gibt es manchmal Abweichungen. Und diese Abweichungen sehen wir auch manchmal bei unserem fast zweijährigen Sohn. Er kommt langsam in die sogenannte Trotzphase. Ich verstehe nicht, warum ihr so lacht. Kennt ihr das oder habt ihr das gut verdrängt? Wir sind mittendrin. Und meine Frau hat mir letzte Woche vorgelesen, die Dauer zwischen dem zweiten und dem dritten Lebensjahr. Und als ich das gehört habe, dachte ich mir, oh weia, wenn das wirklich ein Jahr lang dauert und vermutlich noch drüber hinaus, da will ich mir die Pubertätszeit nicht mehr vorstellen, wie das sein wird. Es ist eine Trotzphase. Und bei der Trotzphase guckt man sich an, ich meine, ich schaue meine Frau an oder sie mich an und wir schütteln nur den Kopf und wir fragen uns, was ist, woher hat er das jetzt? Und das ist eine sehr gefährliche Frage. Das ist eine sehr gefährliche Frage. Und ich greife immer vor und sage, das hat er von mir. Das hat er definitiv nur von mir. Aber auch wenn die Phase vorbei ist und manchmal dauert es 5 Minuten, aber manchmal dauert es 1 Stunde. Wenn die vorbei ist, da ist man froh, dass man es überstanden hat. Hier geht es nicht um eine Trotzphase, die hier besprochen wird im ersten Kapitel, im ersten Johannesbrief, sondern hier geht es um etwas, was viel subtiler ist. Und darüber möchte ich heute Morgen sprechen. Es geht um die Art und Weise, wie wir mit unserer Zugehörigkeit zu einer himmlischen Familie umgehen. Angenommen, wir haben von Gott einen Pass ausgestellt bekommen. Auf diesem Pass ist unser Geburtsdatum und da ist ein Foto, unsere biometrischen Daten. Und das ist ganz wichtig im übertragenen, im symbolischen Sinne, dass wir dieses Ausweis haben. Manche Leute sagen, das ist mein Gefühl. Ich erinnere mich an meine Taufe, an die Zeit, als ich Jesus Christus angenommen habe. Andere sagen, ich erlebe Jesus Christus jeden Tag in meinem Leben. Es gibt so unterschiedliche Möglichkeiten, ja, diese Zugehörigkeit zum Ausdruck zu bringen. Nennen wir das ist unser Ausweis, in Anführungsstrichen. Und es geht jetzt um die Echtheit dieses Ausweises. Und diese Echtheit des Ausweises ist etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges. Weil wir heute, ich habe vor ein paar Wochen darüber geredet, in einer Zeit leben, wo die Fake News und die gefotoshoppten Bilder sehr, sehr populär sind. Wir wissen, wer wir sind. Wir wissen ganz genau, zu welcher Familie wir gehören. Aber manchmal erliegen wir der Versuchung, unsere Bilder, unser Ausweis ein bisschen zu manipulieren. Wir sind unzufrieden mit dem Bild, mit dem Foto von uns selbst. Manchmal sind wir unzufrieden mit dem Foto und mit dem Bild der anderen. Das gehört zu einer anderen Predigt. Aber manchmal sind wir unzufrieden mit uns selbst. Und hier lese ich euch ein paar Texte, die ausgerechnet mit dem Abendmahlgeschehen von heute zu tun haben. Ab Vers 8. Wenn wir behaupten, sündlos zu sein, betrügen wir uns selbst. Dann ist kein Fünkchen Wahrheit in uns. Ich lese aus der Hoffnung für alle. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erfüllt Gott seine Zusage treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Doch wenn wir behaupten, wir hätten gar nicht gesündigt, dann machen wir Gott zum Lügner und zeigen damit nur, dass seine Botschaft in uns keinen Raum hat. Als ich diesen Text gelesen habe, habe ich mir gesagt, meine Güte, was geht hier vor in dieser Familie? Jemand behauptet etwas von sich, was überhaupt nicht stichhaltig ist oder stichhaltig sein kann. Wenn jemand von uns, sagt Johannes hier, behauptet, dass er sündlos wäre, dann macht er seinen eigenen Vater zum Lügner. Ich kann mich erinnern, als ich so klein war, ein bisschen älter als Liam, es gab einen bestimmten Katalog an Sünden bei uns zu Hause, die unterschiedlich bestraft wurden. Als ich zum Beispiel aus Versehen etwas kaputt gemacht habe zu Hause, und das kam immer wieder vor, fürchtete ich kaum eine Strafe, weil ich wusste, das war aus Versehen. Die Strafe, aber an die ich mich immer wieder erinnere, oder das Vergehen, an den ich mich immer wieder erinnere, ist, als ich meine Eltern versucht habe zu belügen. Und ich habe es bis heute nicht verstanden, wie haben sie es immer geschafft, das herauszufinden, dass ich ihnen nicht die Wahrheit sage. Ich habe das nicht gecheckt. Egal was für ein Pokerface, ja, ich mir da aufgesetzt habe. Egal wie ich mich nach außen verhalten habe. Sie sind immer dahinter gekommen. Und da gab es einen doppelten Stress. Einmal, dass ich versucht habe, sie zu belügen. Und zweitens gab es eine ausgiebige Diskussion, warum habe ich das gemacht? Und irgendwann in späteren Jahren musste ich mir zugeben, dass es nur ein einziges Motiv gab. Nämlich, ich hatte Angst. Und aus Angst habe ich Dinge getan, die eigentlich nicht richtig waren. Ich weiß nicht, warum die Menschen hier im Ephesus das behauptet haben. Ich weiß nicht, wie sie auf die abstruse Idee gekommen sind, zu behaupten, sie hätten keine Sünde begangen. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass sie auf diese Art und Weise versucht haben, ihr Bild auf ihrem geistlichen Ausweis zu manipulieren. Sie haben versucht, die Falten ein bisschen so wegzuretuschieren. Sie haben das breite, fette Gesicht versucht, ein bisschen schmaler zu machen. Sie haben versucht, die Augen, die sie nicht mögen, anders zu kaschieren, damit sie leuchten und. Und zum Schluss dachten sie, sie produzieren ein Bild, mit dem sie Gott beeindrucken können. Lest, wenn ihr Zeit habt, allen kleinen Propheten, 12 Stück sind es, ab Hesekiel aufwärts bis Maleachi. Lest auch das Buch Jesaja und so weiter und so fort, das Alte und das Neue Testament. Immer wieder haben die Kinder Gottes versucht, ihren Vater zu beeindrucken, auf eine bestimmte Art und Weise. Und diesen Drang, dem Vater zu gefallen, den Vater zu beeindrucken, auf eine religiöse Art, auf eine Frömmigkeitsart, hat immer dazu geführt, dass Gott sie entlarvt hat. Und oft hat er ihnen gesagt, Leute, im Prinzip versucht ihr mit dem ganzen Theater etwas von mir zu verbergen. Wovor habt ihr Angst? Was wollt ihr verstecken? Was ist euer Problem? Ich erhebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ich habe mir aber 3 Gründe überlegt, warum Menschen von sich behaupten würden, können würden, dass sie keine Sünde hätten. Warum Menschen auf diese Art und Weise ihre eigene Identität, geistliche Identität, versuchen zu entschuldigen oder auf eine Art und Weise nach außen darzustellen, damit sie vor Gott so stehen, dass sie sich gut fühlen. Ich habe mir auch einige Texte aus dem Alten Testament zusammengesucht, die mir geholfen haben, diese Strategie, die auch heute sehr aktuell ist, nochmal nachzuvollziehen. Der erste Versuch, mit unseren eigenen Unzulänglichkeiten und Problemen auf eine falsche Art und Weise umzugehen, ist, jemand anderen dafür zu beschuldigen. Und da nicht jemand, der weit weg von uns ist, sondern jemand, der uns ziemlich nahe steht. Ich habe manchmal mit Menschen zu tun, die mir versuchen zu erklären, woher ihr Fehlverhalten herkommt, was die Grundlage ihrer falschen Entscheidungen ist. Und manchmal sagen die Leute, weißt du, ich bin einfach so erzogen. Mein Vater war so. Oder meine Mutter hat sich so und so verhalten. Ich habe das einfach so gelernt. Ich habe in meiner Familie das gesehen. Ich hatte kein besseres Vorbild. Im Prinzip ist das das sogenannte genetische Argument. Meine Genetik ist schlecht. Ich bin vorbelastet. Ich habe etwas von meinen Eltern bekommen und ich kann mich jetzt nicht weiter dagegen weigern. Ich bin halt so, ich bin so programmiert. Es ist eine ganz interessante Denkweise. Es ist eine ganz spannende Geschichte und oft als Pastor oder Freund, wenn ich in so einer Situation bin und mir Menschen sowas sagen, ich habe nichts in der Hand. Ich kann ihnen nichts sagen. Und das ist für mich auch eine sehr elegante Entschuldigung für die eigenen Fehler. Meine Eltern haben mich so erzogen, mein Vater war so oder meine Mutter war so gewesen. Spannenderweise, wenn wir die Bibel lesen, finden wir im Alten Testament einige Beispiele, wo tatsächlich Gott 3 Generationen gleichzeitig bestraft hat. Der Vater hat eine falsche Entscheidung getroffen und dann sind die Kinder und sogar die Enkelkinder und sogar die Tiere, die zu dieser Sippschaft gehört haben, sind alle zerstört worden. Das ist die Geschichte von Koreh, Datan und Abiram. Die Leute, die gegen Mose aufgelehnt haben und gegen ihn rebelliert haben. Und da stellen wir uns immer wieder die Frage, was haben die Kinder und die Enkelkinder mit der Sünde, mit dem Fehlverhalten der Älteren? Dürfen wir Kinder dafür bestrafen, für das, was die Eltern getan haben? Dürfen Kinder sich dafür, für ihre Fehler entschuldigen, indem sie sagen, ja, meine Eltern sind dafür schuld. Im Buch Hesekiel, Kapitel 18, lesen wir etwas ganz, ganz Wichtiges. Was die Bibel sagt, und das ist so die Meinung, die während des Exils oder nach dem Exil sich eingebürgert hat und bis heute der Maßstab ist für alle Menschen, die versuchen, ihre Fehler auf die Generation davor abzuwälzen. Hesekiel Kapitel 18, ich möchte euch die Verse 19 und 20 vorlesen. Hesekiel 18, 19 und 20. Ihr aber fragt, warum soll nicht auch der Sohn für die Schuld seines Vaters bestraft werden? Und ich antworte euch, weil er für Recht und Gerechtigkeit eingetreten ist. Er hat auf alle meine Gebote geachtet und sie befolgt, darum wird er am Leben bleiben. Nur wer sündigt, muss sterben. Ein Sohn soll nicht für die Schuld seines Vaters zur Rechenschaft gezogen werden und ein Vater nicht für die Schuld seines Sohnes. Spannender Text, spannendes Kapitel. Die Bibel erklärt uns etwas eindeutig und in der Zeit, in der wir leben, müssen wir uns vermutlich auch mit dieser Frage der Schuld und der Belastungen, mit denen wir zu tun haben, uns immer wieder auseinandersetzen. Die Bibel ist eindeutig klar. Jeder trägt die Verantwortung für seine eigenen Entscheidungen. Ich weiß nicht, in was für eine Familie du groß geworden bist. Ich weiß nicht, wie viel Liebe du bekommen hast. Ich weiß nicht, was für ein Vaterbild oder Mutterbild du vor Augen hast. Ich weiß nicht, wie du geprägt wurdest in deiner Vergangenheit. Ich kann dir nur sagen, dass das, was in deiner Familie passiert ist, darf nicht dein Leben für die Zukunft bestimmen. Es kann sein, dass du Gutes mitbekommen hast, dann freue dich. Sei froh und glücklich. Bau das aus und entwickle dich auch weiter. Vermehre die guten Gaben, die dir Gott mitgegeben hast. Wenn aber in deiner Familie Dinge passiert sind, für die du dich schämst, als Kind, unabhängig davon, wie alt du bist. Wenn in deiner Familie Sachen passiert sind, die du nicht verstehen kannst, die dich wahrscheinlich auch in deiner Entwicklung gebremst haben oder eine Blockade ausgelöst haben und mit dieser Blockade kämpfst du bis heute, denk daran, die Gnade Gottes für dich ist so stark, dass sie alle Fehler der Vergangenheit ausgleichen kann. Du bist keine Geisel deiner Erziehung. Du bist keine Geisel der Erfahrungen, die deine Eltern in der Vergangenheit gemacht haben. Ich finde diese Botschaft sehr befreiend. Für mich ist das sehr, sehr wichtig, weil ich weiß, dass in einer großen Gemeinde wie unsere unterschiedliche Erfahrungen, familiäre Erfahrungen gemacht wurden. Und es ist wichtig, dass wir bestimmte Dinge aus unserer Vergangenheit als erwachsene Leute einfach ad acta legen. Es ist nicht immer leicht. Manchmal die alten Geister der Vergangenheit holen uns ein, aber wir dürfen nicht Geiseln dieser Vergangenheit werden. Das zweite Argument, wenn es um die eigene Schuld oder um die eigene Unzulänglichkeiten geht, ist das sogenannte marxistische Argument. Ich habe ihn so genannt, in Anlehnung an Karl Marx. Karl Marx, ein bekannter deutscher Philosoph, der eine steile These aufgestellt hat, nämlich das menschliche Verhalten wird sich ändern, wenn wir das Umfeld, in dem der Mensch lebt, ändern würden. Manche Leute sagen, das Umfeld, in dem ich groß geworden bin, die Schule, wo ich hingegangen bin, die Freunde, die ich hatte, die Filme, die ich geguckt habe und. Diese Dinge haben mich so was von belastet, bis heute komme ich einfach damit nicht klar. Im 1. Samuel-Buch, Kapitel 2, lesen wir eine ganz schwierige Geschichte. Ich möchte sie nicht im Detail jetzt erklären, wobei vieles erklärt sich von selbst. 1. Samuel, Kapitel 2, die Verse 17 und 18. So luden die jungen Männer schwere Schuld auf sich, denn sie behandelten die für den Herrn bestimmten Opfergaben mit Verachtung. Der junge Samuel diente im Heiligtum des Herrn und trug bereits das leinende Priestergewand. Ein bisschen die Geschichte zu erklären für diejenigen, die jetzt nicht sofort einsteigen können. Samuel hatte gute Eltern. Über den Vater können wir nicht viel sagen, aber seine Mutter war wirklich eine gottesfürchtige Frau. Und diese Frau hatte geglaubt, wenn sie ihren Sohn nach Silo schickt, da wo der Hohepriester ist mit seinen Jungs, da wird es dem Jungen gut gehen. Und das, was Samuel von Anfang an erlebt hatte, in Silo, da wo der Tempel Gottes war, war schrecklich. Ihr könnt das komplette Kapitel 2 durchlesen. Es sind Details, die ja, nicht jugendfrei sind. Das heißt, die Söhne von Eli, die haben nicht nur falsch geopfert. Sie hatten auch unterschiedliche Beziehungen mit den Frauen, mit den Dienerinnen da in diesem großen Komplex. Und man muss sich vorstellen, in der damaligen Zeit gab es keine Privatsphäre. Die haben nicht in irgendwelchen Häusern gelebt mit dicken Wänden, wo man sich zurückziehen könnte und die Tür zusperren könnte. Sie haben in Zelten gelebt. Auch Samuel schlief da neben der Bundeslade. Das heißt, dieser Junge hat von Anfang an Sachen mitbekommen, nicht nur im religiösen Kontext, sondern im ganz normalen sexuellen Kontext, sage ich mal so. Er hat Dinge mitbekommen, die nicht für seine Ohren waren. Und er hat sie nicht irgendwo mitgekriegt in einem Haus, wo Prostituierte unterwegs waren. Nein, er hat sie mitten im Tempel, es war kein Tempel, mitten in der Stiftshüttenkomplex mitbekommen. Das heißt, Samuel hatte das schlechteste Umfeld, was man sich vorstellen kann, was man braucht als junger Mensch. Schlimmer könnte es nicht sein. Ich weiß nicht, warum er anders geworden ist. Das weiß ich nicht. Ich will es auch nicht erklären. Es kann sein, dass jemand an seiner Stelle würde sich genauso verhalten wie die Söhne von Eli. Das kann sein. Aber Samuel ist anders geworden, trotz diesem Umfeld, in dem er groß geworden ist. Das Umfeld hat ihn nicht ruiniert. Das heißt, das Umfeld nach dem marxistischen Prinzip hat wirklich eine ganz wichtige Bedeutung für die Entwicklung der Menschen. Aber auch wenn wir das beste Umfeld haben, ist es keine Garantie, dass jemand die richtigen Entscheidungen trifft. Schließlich, wo ist die Sünde entstanden? Nicht auf diesem Planeten. Die Sünde ist in der Gegenwart Gottes entstanden, im Himmel. Wo sind Adam und Eva verführt worden? Nicht in einem negativen, schlechten Umfeld, nein, in dem besten Umfeld, was man sich vorstellen kann. Und dafür dichtet sich für mich eine wichtige Erkenntnis. Du kannst dich nicht entschuldigen mit deinen Eltern oder mit deinem Umfeld permanent. Es kann sein, dass es gewisse Dinge gibt in deinem Leben, die dich schwer vorbelastet haben. Aber schließlich ab einem bestimmten Alter bin ich derjenige, der die Entscheidung trifft, wie ich leben möchte, mit wem ich leben möchte, auf welche Art und Weise ich leben möchte. Und hier zum Schluss kommt die letzte Entschuldigung, das letzte Tool von diesem Photoshop, mit dem wir versuchen, uns zu entschuldigen oder unser Bild vor Gott zurechtzurücken. Nämlich die Menschen, die uns nahestehen im Erwachsenenalter, die wir am meisten lieben und über alles lieben, sie sind schuld daran. 1. Mose, Kapitel 3, Vers 12. Wahrscheinlich vermutet ihr jetzt, welchen Text ich vorlesen werde. 1. Mose, Kapitel 3, Vers 12. Ja, gestand Adam, aber die Frau, die du mir gegeben hast, reichte mir eine Frucht, deswegen habe ich davon gegessen. Die Frau oder der Mann. Nicht mehr die Eltern oder das Umfeld, in dem ich lebe oder aufgewachsen bin. Es ist die Frau. Ich habe neulich einen interessanten Satz gelesen, dass wir die Menschen, die wir am meisten lieben, oft den größten Schmerz verursachen. Und ich konnte das einfach nicht fassen. Ich musste diesen Satz nochmal und nochmal lesen, dass wir die Menschen, die wir am meisten lieben, oft den größten Schmerz verursachen. Und ich verstehe nicht, wieso. Wahrscheinlich liegt das in der Natur der Sünde. Das checke ich einfach nicht. Aber wahrscheinlich könnt ihr mir auch beipflichten. Johannes schreibt zu seinen Brüdern in Ephesus: Wenn wir behaupten, sündlos zu sein, betrügen wir uns selbst. Denn es ist kein Fünkchen Wahrheit in uns. Der eine oder andere von euch würde fragen jetzt, was hat eigentlich mit der Behauptung zu tun, von dem du gelesen hast, all das, was du bis jetzt erzählt hast. Hier geht es um Sündlosigkeit und du hast uns 20 Minuten lang erzählt, welche Mechanismen wir finden, um mit dem Problem Sünde umzugehen. Ja, damals gab es keine Kapitel. Ja, die kamen später. Und der letzte Text, mit dem ich hier meine Ansprache heute abschließen möchte, ist der Text, den ich euch mitgeben möchte. Kapitel 2, Vers 1 und 2. Meine geliebten Kinder, ich schreibe euch, damit ihr nicht länger sündigt. Sollte aber doch jemand Schuld auf sich laden. Sollte aber doch jemand Schuld auf sich laden. Dann tritt einer beim, was steht bei euch? Beim Vater. Für uns ein, der selbst ohne jede Sünde ist. Jesus Christus, denn Christus hat unsere Sünden, ja die Sünden der ganzen Welt auf sich genommen. Er hat sie gesühnt. Im Prinzip, wenn du versuchst, dich so darzustellen vor den anderen, wie du selbst nicht bist, ist es nur ein Versuch, mit deiner inneren Schuld, die dir bewusst ist, auf eine Art und Weise umzugehen, die nicht gesund ist. Ich schreibe euch das, sagt Johannes, damit ihr nicht sündigt. Aber gleichzeitig sagt er, ich weiß, dass keiner von euch sündlos ist. Wenn jemand von euch Schuld auf sich geladen hat, bitte nicht meine Eltern sind schuld, oder das Umfeld, in dem ich gelebt habe und aufgewachsen bin, ist dafür verantwortlich. Oder die Menschen, die ich am meisten liebe, sie haben mich dazu verleitet. Nein, lass das bitte. Stehe gerade vor deinem Vater und sag ihm, es tut mir leid. stehe gerade vor deiner Frau, vor deinem Kind, unabhängig wie alt es ist, vor deinem Mann und sag: Es tut mir leid. Ich hab's verbockt. Aber ich gehöre zur Familie. Ich möchte zur Familie gehören. Und ich weiß, du kannst mir nur teilweise vergeben. Ich muss zum Vater kommen. Und noch mehr, ich muss zum Jesus Christus kommen, der mir seine Vergebung jeden Tag aufs Neue versichert. Liebe Geschwister, die Liebe lebt aus der Vergebung. Keiner von uns hat einen unendlichen Reservoir an Liebe, damit wir 40, 50 Ehejahre glücklich sein können. Keiner von uns kann Liebe von alleine produzieren. Wir sind alle auf die Vergebung des anderen und auf die Vergebung Jesu Christi angewiesen. Und diese Vergebungsbereitschaft feiern wir heute. An diese Vergebungsbereitschaft erinnern wir uns heute. Und das Zeichen unserer Anteilnahme füreinander, zueinander, möchten wir uns heute auf die Füße waschen. Und das werden wir tun. Nach der Fußwaschung kommen wir nochmal her und dann werden wir gemeinsam das Brot und den Wein, den Traubensaft essen und trinken und Gott dafür danken, für seine Kraft der Vergebung, die uns täglich reinigt. Ohne sie können wir nicht weiter bestehen. Ohne sie haben wir nur einen falschen Ausweis in der Hand. Und mit ihm kommen wir keineswegs weiter. In diesem Sinne Gottes Segen.